Liebe Schwestern und Brüder, die Passionserzählung von Johannes hat ein paar Details, die man sich genauer anschauen muss. Zum Beispiel, wenn es heißt, dass Petrus sein Schwert gezückt hat und das rechte Ohr des Dieners des Hohen Priesters abgeschlagen hat. Wenn Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wer zum Schwert greift, kommt durch das Schwert um und völlig Gewaltlosigkeit gepredigt hat, warum hat dann Petrus plötzlich ein Schwert bei sich? Wer am Pessachfest mit einem Schwert entdeckt wurde, der nicht Soldat war, der riskierte sein Leben, vor allem wenn er Galiläer war. Nach Jerusalem hinein hätte er niemals ein Schwert schmuggeln können. Aber sie waren ja am Ölberg, wo die Galiläer waren. Und dass sie Schwerter versteckt hatten, das macht eins deutlich. Insgeheim hatten sie doch damit gerechnet, dass Jesus ein Zeichen gibt und dann schlagen wir alle los. Es gibt die These, dass Judas durch den Verrat Jesus damit sozusagen zwingen wollte, endlich loszuschlagen, weil er sich zurückgehalten hat. Aber auch das Johannesevangelium lässt hier nicht gerade einen guten Ton von Petrus zurück. Denn man kann annehmen, dass er Rechtshänder war und wenn er dem gegenübergestanden wäre, dass er sich hätte verteidigen können, hätte er ihm das linke Ohr abgeschlagen. Nein, der läuft von hinten und schlägt zu. Und damit wird deutlich, Petrus, der noch kurz vorher gesagt hat, wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht, ich gehe mit dir in den Tod, jetzt zeigt sich seine wahre Haltung. Nachher schleicht er mit dem Jünger, Jesus, Johannes nennt sich nie selber, da sagt einmal der Jünger, den Jesus liebte, und dann der Jünger, der mit dem hohen Priester zumindest bekannt war, in den Vorhof, um das Verhör mitzubekommen. Und da hört man plötzlich, wie Petrus einknickt. So mutig war er immerhin noch, dass er nicht abgehaut ist wie die anderen, aber da knickt er ein. Und selbstverständlich ist da auch ein, und der verwandt war, mit dem, dem er das Ohr abgehaut hat, diesem Malchus. Und der sagt, du warst doch der, der das gemacht hat. Und Petrus schiebt alles von sich. Es war im Tiefsten einfach nicht begreifbar. Warum handelt Jesus so? Warum hat er diese Gelegenheit nicht wahrgenommen? Er hätte viele Galiläer hinter sich gehabt. Es hätte sich endlich gelohnt, sich frei zu schlagen von dieser Besatzung der Römer, diese Brutalität, die zum Ausdruck kommt durch den Statthalter Pilatus, den sie dorthin gesetzt hatten. Pilatus hat überhaupt keine Lust, Jesus zu verurteilen. Und das Johannesevangelium macht auch da deutlich, dieses Spiel der Politik, ich gucke, was mir zurechtkommt. Pilatus ahnt, dass er einen Schuldlosen zu verurteilen hat und er macht diesen selber, diesen kolossalen Fehler, dass er denkt, wenn ich bei der Generalamnestie, die an einem Pessachfest üblich war, einen Schwerverbrecher, einen Räuber quasi zur Disposition stelle, der immerhin vermutlich den anderen, den Juden selbst, das Geld und das Zeug geraubt hatte, und da Jesus daneben, dann werden sie sicher sagen, nee, dann lieber den Jesus, aber überhaupt nicht. Lieber den Verbrecher freilassen und Jesus kreuzigen. Und dann setzen sie Pilatus unter Druck und sagen, wenn du ihn nicht kreuzigen lässt, der von sich sagt, er ist der König, dann stellst du dich gegen den Kaiser. Und da knickt Pilatus ein. Aus der Geschichte wissen wir, es gibt einige außerbiblische Berichte über Pilatus, dass er schon einmal angezeigt wurde und das wollte er auf keinen Fall riskieren, seinen Posten verlieren. Dann stirbt halt einer mehr, der unschuldig ist. Ich sagte gestern Abend schon, was hat sich bis heute daran geändert? Wie brutal gehen wir bis heute miteinander um? Und wie schnell sind wir dabei, die Waffen zu zücken, zu sagen, ich schlag los. Und Hauptsache, wir tun uns zusammen und wir setzen uns durch. Ich möchte noch einmal die Texte, die am Karfreitag bewusst auf der ganzen Welt in den katholischen Kirchen vorgelesen werden, noch einmal kurz fokussieren auf wenige Sätze. Wir hören in der ersten Lesung noch einmal aus den Gottesknechtsliedern, dass dieser Mensch, der die anderen erlöst, dass er durchbohrt wird wegen unserer Verbrechen. Eigentlich hätten wir die Schuld verdient, aber er nahm den Tod auf sich, um uns zu erlösen. Und dann dieser riesige Satz, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben uns verirrt, heißt es hier, wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Das ist heute auch so, wie viele Menschen sagen, ich mach mein Ding, mach du dein Ding, ich gehe meinen eigenen Weg. Und wie schnell sind sie verloren. Er wurde für uns misshandelt, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. Und dann heißt das, er hat ihn zum Schuldopfer eingesetzt. Und dann, mein Knecht, dieser Gerechte, macht viele gerecht. Er legt, er nimmt und lädt die Schuld auf sich. Das feiern wir, wenn wir nachher das Kreuz verehren. Am Holz des Kreuzes hat Jesus sein unschuldiges Blut vergossen. Das Lamm und der Hohepriester selber. Dass Jesus der Hohepriester ist und Gott, das wird deutlich in diesem kleinen Detail, dass er ein Gewand hatte, das ohne Naht war. Das war das hohepriesterliche Gewand. Und das wird gelost. Im Hebräerbrief in der zweiten Lesung heißt es, dass Jesus nicht einfach Gottes Sohn war und das alles leicht genommen hat, sondern dass er ganz Mensch war und sozusagen bis ins Letzte menschliches Elend ertragen und durchgetragen hat. Er war wie wir in seinem irdischen Leben. Mit lautem Schreien und mit Tränen hat er die Bitten vor Gott gebracht. Und er wollte auch, dass dieser Kelch an ihm vorübergehe. Obwohl er der Sohn Gottes war, musste er menschlich gehorsam lernen, weil er gelitten hat. Und deshalb ist er zum Vollender des Heils geworden. Das ist die Brücke zu uns. Wie schnell sind wir verwundet, wenn wir leiden müssen? Wie schnell sind wir verwundet, wenn andere aggressiv auf uns zugehen? Ob subtil, von hinten, mit ein bisschen Gift oder unmittelbar. Die Negativität und die Brutalität fürchten wir alle. Ich habe gestern noch einmal im Museum die alten Kreuze der Schwestern betrachtet. Und es gab in der Renaissance, aus einer Zeit, wo damals auch die Kirche zerbrochen ist, die Einheit der Kirche, gab es den Christus, der völlig zerfetzt war in seinem Leib. Das sind ganze Fleischstücke aus seinem Körper herausgerissen, noch von seiner Geißelung. Nicht bloß etwas Blut oder die geöffnete Seite, sondern völlig zermatscht anzusehen, dieses Bild. Und es war, wie wenn man sagen wollte, wie sehr du dich auch verletzt fühlst. Manchmal geht es uns ja selber, dass wir innerlich das Gefühl haben, wir sind zerrissen. Andere wollen uns in Stücke zerreißen oder manchmal auch die eigene Aggression. Er hat alles überwunden. Halt dich ihm hin, wenn du zerrissen bist, wenn du verängstigt bist, wenn du diese Gefühle und Empfindungen hast. Genauso, wenn es dir so geht. Du bist nicht allein in deinem Leiden und in deinen Kämpfen. Am Ende siegt Jesus doch als der König. Pilatus hat ja dieses Schild angebracht und sie wollten, dass das abhänge. Er wollte sie ärgern. Aber am Ende ist es die Wahrheit. Nein, der König, was uns regiert, ist nicht die Angst, der Hass, die Gewalt, die Brutalität, mit der wir uns durchsetzen. Am Ende allein siegt die Liebe, siegt die Kraft des Lebens. Das aber feiern wir erst morgen. Karfreitag heißt mit Jesus auch dieses Zerrissensein, Mitleiden. Wenn wir jetzt zur Kreuzverehrung gehen, heißt das, wir bringen diese Frist, unsere eigenen Wunden, unsere eigene Zerrissenheit und gleichzeitig die Wunden dieser Welt, all das, was wir mittragen in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, dort, wo wir diese Zerrissenheit erfahren tagtäglich. Wir bringen all das, was uns auch täglich geliefert wird durch die Medien. Wir bringen all das zu dir, Herr, legen unter dein Kreuz. Und jetzt in den großen Fürbitten, die Kirche hat früher nicht jeden Sonntag Fürbitten gelesen, sondern an diesem Tag, genau aus diesem Grund, sie bringt diese Welt mit all ihren Anliegen, alle Stände vor das Kreuz und sagt, bitte, Herr, heile und rette uns. Und wenn es bei diesen 10 Fürbitten, das sind die 10 Hände, wie die 10 Gebote, immer wieder heißt, beuget die Knie, heißt, dass wir mit Jesus bereit sind, uns klein zu machen und wieder aufzustehen. Das ist keine Turnübung, das ist eine innere Übung, dass wir mit ihm gehen wollen und ihn begleiten. Möge der Herr uns helfen und möge er durch seine Wunden die Wunden unserer Zeit heilen. Möge er stärker sein als Hass und Gewalt. Amen.